SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Guten Abend. Mein Name ist Carsten Otte und ich begrüße Sie ganz herzlich im Freiburger Literaturhaus zum Gespräch über die SWR Bestenliste im März. Seit nunmehr 50 Jahren wählen jeden Monat 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem gesamten deutschsprachigen Raum 10 Bücher auf die SWR-Bestenliste. Aus der Jury der SWR-Bestenliste sind heute Abend zu Gast Maike Fessmann. Sie ist Literaturkritikerin unter anderem für die Süddeutsche Zeitung und den Berliner Tagesspiegel. Eberhard Falke, man würde fast sagen, er ist das Urgestein der SWR-Bestenliste. Eberhard Falke ist Literaturkritiker unter anderem für Deutschlandfunk Kultur und den SWR. Auch dabei Jörg Margenau. Seine Rezensionen sind unter anderem zu hören im Deutschlandfunk und auf Radio 3. Das gehört zum Rundfunk Berlin-Brandenburg. Aus den 4 Büchern, die wir heute Abend diskutieren, werden lesen Antje Keil und Sebastian Miro. Schön, dass Sie alle da sind. Das erste Buch, über das wir heute Abend sprechen, steht auf Platz 4 der SWR-Bestenliste im März. Liebe ist dir verboten, heißt der Band, in dem die französische Schriftstellerin Banin auf, wie ich finde, sehr eindringliche Weise ihr Verhältnis zu ihrem deutschen Kollegen Ernst Jünger beschreibt. Alexander Pscherer hat den zum Teil fragmentarischen Text ins Deutsche übertragen, mit einem ausführlichen Vorwort versehen und in der Friedenauer Presse herausgegeben. Jörg Margenau, stellen Sie uns doch zunächst einmal die Autorin vor, über die ja hierzulande nicht so viel bekannt ist. Unter welchen Umständen hat sie denn Ernst Jünger überhaupt kennengelernt?
Das ist eine ganz interessante Autorin. Elbanin Asadulayev heißt sie mit vollem Namen, stammt aus Aserbaidschan, ist in Baku geboren, 1905. Und es gibt ein wunderbares Buch von ihr, das heißt Kaukasische Tage. Das ist auf Deutsch vor, weiß nicht, 4, 5 Jahren erschienen. Sehr zu empfehlen. Da schreibt sie über ihre Kindheit. Sie stammt aus einer Ölmagnatenfamilie, ist die Enkelin eines schwerreichen Ölfürsten dort, wurde dann in einer islamischen Familie mit 15 verheiratet und hat die erste Gelegenheit genutzt, nach Europa zu kommen. Lebte seit 1923 in Paris als Journalistin, als Autorin und hat dann während der deutschen Besatzung eben in Paris Ernst Jünger kennengelernt. Also bevor sie ihn kennenlernte, kannte sie ihn schon, weil sie die Stahlgewitter von Jünger gelesen hat. Und vorne drin ist ein sehr berühmtes Bild von Ernst Jünger, ein Frontispiz, wo er in Uniform als junger, schneidiger Mann zu sehen ist. Und sie hat sich bereits in dieses Bild verliebt und dann die Gelegenheit gehabt, Jünger in Paris kennenzulernen. Und diese Verliebtheit hat sich dann bewahrheitet. Eine wahnsinnige Liebe, schreibt sie in diesem Buch. Und mit dieser Liebe hat sie eigentlich ihr ganzes Leben zu tun gehabt.
Und in welcher literarischen Form stellt Banin nun ihr Verhältnis zu Jünger dar? Und was erfahren wir, das ist vielleicht auch ganz interessant, im Vorwort von Alexander Pscherer über den Zustand des Originaltextes? Das sollten wir vielleicht vorneweg auch noch kurz erwähnen.
Es ist ein Text, von dem sie selbst sagt, dass sie keine literarischen Ambitionen damit hat. Es ist ein fragmentarischer Text, den sie in den 50er Jahren geschrieben hat, nach mehreren Begegnungen mit Ernst Jünger, die beschrieben werden in diesem Buch. Da kommen wir dann wahrscheinlich noch ausführlich drauf zu sprechen. Und sie hat versucht, eigentlich mit dieser wahnsinnigen Liebe, die zerstörerisch war für sie selbst, irgendwie fertig zu werden. Es ist also ein Dokument, würde ich sagen, teilweise tagebuchartig, teilweise ist es ein Brief an Ernst Jünger, da wird er in der Du-Form angesprochen, dann tritt sie aber wieder zurück, schreibt in der dritten Person über ihn, über sich selbst und immer wieder, um auch das ganz authentisch zu machen, kommen eben Auszüge aus ihren Tagebüchern. Das geht etwa so, ich würde sagen, bis 1955, 60. Und Pscherer hat das dann noch ergänzt mit anderen Dokumenten von ihr und spätere Tagebücher aus den 70er, 80er Jahren. Sie ist in den 90ern gestorben. Dazugestellt, wo man dann sieht, dass im Alter sich aus dieser wahnhaften, leidenschaftlichen, zerstörerischen Liebe doch eine Form von Lebbarkeit entwickelt hat. Ja, sie durfte dann immer damit rechnen, dass Ernst Jünger zu Neujahr bei ihr anruft und auch wenn er in Paris war, sie besucht hat und es dann aber doch auf eine Art und Weise ablief, die, glaube ich, für beide dann erträglich war.
Ernst Jünger reist, zweimal in südfranzösische Antibes. Dort hat Banin gewohnt. Es war damals gar nicht so leicht, in dieser Nachkriegszeit durch Europa zu reisen. Gerade Ernst Jünger musste erstmal um ein Visum kämpfen. Er bekommt es dann und er verbringt einige Wochen im Haus von Banin. Jünger bleibt da merkwürdig distanziert, obwohl er ja ganz offensichtlich von Banin angezogen ist. Und davon handelt jetzt auch die Lesestelle, die wir hören werden und die Antje Keil vorträgt. Bitte sehr.
Unsere Tage waren folgendermaßen organisiert. Wir trafen uns morgens für eine Stunde, die wir dem Frühstück widmeten. Danach gingen sie an den Strand und kamen erst zum Mittagessen zurück. Eine weitere Stunde mit ihnen. Dann verschwanden sie in ihr Zimmer, wo sie stundenlang eingesperrt blieben. Wir tranken zusammen Kaffee, eine halbe Stunde, und sie gingen wieder aus dem Haus. Sie kamen zum Abendessen zurück und leisteten mir bis etwa 10 Uhr Gesellschaft. Dann gingen sie zu Bett und lasen noch eine Stunde. Kurz gesagt, sie lebten in meinem Haus wie in einem Hotel. Und ich habe sie dazu aus Stolz ermutigt. Ich wollte weder ihrem Mitleid noch ihrem Pflichtgefühl etwas schulden. Aber ich litt unter ihrer häufigen Abwesenheit. Ich litt darunter, allein zu sein, obwohl wir eigentlich zusammen sein sollten. Sie waren weder gut zu mir noch galant, nur gerade so freundlich, um nicht wie ein Flegel zu wirken. Trotz allem erschien mir unser Zusammenleben wie ein wirklicher Zauber. Ich liebte die Leichtigkeit ihrer Anwesenheit. In ihr lag nichts Schweres, nichts Beharrliches oder Ermüdendes. Dass der Liebesakt zwischen uns möglich war, glaubten wir beide. Ich habe viel darüber nachgedacht, sowohl mit Angst als auch mit Verlangen. Aber Sie? Sie haben wahrscheinlich auch darüber nachgedacht, aber dieses so natürliche Verlangen zurückgedrängt, aus Angst vor Komplikationen und auch vor einer Bindung, die möglicherweise Leid mit sich bringen würde. Eines Tages sagten Sie mir unverblümt, ich will in meinem Leben keine Liebe mehr. Hier legen wir unseren Finger auf das, was ich Ihre Buchhalterseele nenne. Starke Gefühle müssen sorgfältig vermieden werden, denn eines Tages werden wir auf die eine oder andere Weise dafür bezahlen. Also lasst uns davon absehen, zu lieben. Sie sind besessen von dieser Angst vor Liebe.
Antje Keil las aus Liebe ist dir verboten, Ernst Jünger und ich, Aufzeichnungen von 1942 bis 1991. So lautet der genaue Titel des Buchs aus der Friedenauer Presse, das Alexander Pscherer aus dem Französischen übertragen und herausgegeben hat. Der Band steht auf Platz 4 der SWR-Bestenliste im März. Vielen Dank. Maike Fessmann, es sind ja zum Teil recht intime Schilderungen, die wir hier lesen. Wie würden Sie denn den Text literarisch einordnen?
Ja, das ist ein ziemlich verrücktes Buch, würde ich sagen, das mich wirklich durcheinandergewirbelt hat in den verschiedenen Rezeptionsmomenten. Also ich habe das Vorwort gelesen und dachte, das ist natürlich ein typisches Buch, das eigentlich nur erscheint wegen des Bezugs zu Jünger. Und dann begann ich diesen Text von ihr und relativ schnell dachte ich auch, ui, das ist schon eine anstrengende Dame, ja. Und es liegt eben auch an der Form. Letzten Endes ist es eine Art Roman, den sie versucht und sie spricht Jünger direkt an in einem Art epischen Brief und wirft ihm letzten Endes sein Verhalten vor. Dann habe ich aber genauer reingelesen und war dann doch sehr verblüfft, was tatsächlich zwischen denen alles passiert ist. Ja. Also sie waren zweimal im Sommer miteinander in Antibes und im Vorwort schreibt der Herausgeber, es ist eine Liebesgeschichte, die gar nichts mit dem heutigen MeToo zu tun hat. Da ist nur eine Frau, die himmelt einen Mann an und sie steigert sich in ihren Liebeswahn. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Ich hatte mich schon gewundert, dass man im Vorwort sowas sagt. Warum ist es nötig? Ja. Und in der Tat war es offenbar so, dass es in 3 Wochen Antibes nach einer gewissen Zeit zu einer sexuellen Annäherung kam. von ihr. Sie behauptet, sie sei darauf gar nicht scharf gewesen. Sie hätte ihn wirklich geliebt. Und das Absonderliche daran ist, sie hat einen Fahrradunfall. Sie sind gemeinsam Fahrrad gefahren. Sie hat einen Unfall. Sie stürzte und hatte eine Wunde am Oberschenkel. Er war völlig bestürzt und sie sagte dann hinterher, sie haben über den Ersten Weltkrieg geschrieben, über verwundete Soldaten. Was macht Ihnen so eine lächerliche Wunde? Und er meinte, es ist eben eine Frau, die vom Fahrrad fällt, ist eben viel schlimmer als ein Soldat mit einem, nein, das hat er nicht gesagt, als ein Soldat mit einem abgerissenen Bein, aber er hat eben sehr seine Bekümmerung ausgedrückt, dass es eben jetzt eine Frau vor ihm liegt. Und diese Wunde spielt eine Rolle und dann gibt es eine spätere Szene, da liegen sie zusammen auf dem Sofa und in der Tat schläft er mit ihr ohne ihr Einverständnis, ohne dass sie das will. Und nicht nur das, sondern das Dollste ist, dass er hinterher komplett konsterniert ist. Er sagt zu ihr, 3 Wochen ist dieser Urlaub geplant und ich hatte mir so fest vorgenommen, dass es bei uns zu keiner Begegnung kommt. 6 Tage, bevor das vorbei ist, passiert mir das und ist völlig böse mit sich, aber auch mit ihr, dass er mit ihr geschlafen hat. Und sie schreibt, sie musste ihn trösten wie ein Kind. Und das ist eine Szene, wo ich gedacht habe, also sowas habe ich noch selten gelesen in Büchern über MeToo. Und das ist da versteckt in ganz vielen Begegnungen mit Jünger. Und dabei kommt es mir jetzt nicht darauf an, jetzt zu sagen, Jünger hat sie vergewaltigt, sondern es kommt mir darauf an zu sagen, was in diesen Liebesverhältnissen passiert ist. Sie hat sich wahrscheinlich ungefähr sowas vorgestellt wie Catherine Poissy und Paul Valéry, also ein intellektuelles Verhältnis zweier Dichter, die sich tatsächlich auch geliebt haben, die aber auch ihr gegenseitiges Werk respektieren. Sie war auch Autorin, sie hat sich auch als Autorin gefühlt. Und sie hat sich selber eben das auch so übel genommen, dass sie mit diesem Liebeswahn nicht fertig wurde. Und so würde ich sagen, ist die Form dieses ersten Teils, den man Roman nennen könnte, literarisch überhaupt nicht geglückt, aber inhaltlich wahnsinnig interessant.
Eberhard Falke, es gibt eine Tonspur in diesem Text, die in die Richtung geht, dass Banin so eine Art literarische Selbstbefreiung von Ernst Jünger da vollziehen möchte. Die Frage ist, ob ihr das tatsächlich auch gelungen ist. Wie würden Sie das beurteilen?
Ich glaube, so kann man das nicht sehen, dass ihr das gelungen wäre. Und ich glaube auch gar nicht, dass sie es versucht hat. Aber sie wollte im Schreiben so etwas herstellen wie eine Begegnung. Und hat dafür das lustige Wort Interpenetration erfunden, das sie bei der Abfassung eines Textes, den sie mal geschrieben hat, über Jünger, sie hat ja mehrere Bücher über Jünger geschrieben, also regelrecht veröffentlichte Bücher über Jünger, und das ist ja nun das intime Geständnis über ihre Beziehung zu Jünger. Also Interpenetration, das heißt, sie war keine scheue Frau, was erotische Fragen anging. Und ich würde überhaupt sagen, man sollte das gewaltig, einige Klafter über das hinausheben, was wir heute so im Namen von Beziehungskisten besprechen. Und MeToo erscheint mir darum auch als ein vollkommen falscher Assoziationsbegriff in alledem. Aber das nur nebenbei. Denn sie hat die ganze Zeit eigentlich die Nähe zu Jünger gesucht, hat sie ersehnt, hat sie herbeigewünscht und hat dem Jünger natürlich auch, und das ist eigentlich auch ein roter Faden dieses Buches, abgesehen von den letzten Jahren, wo sie sich dann damit abgefunden hat, ein roter Faden, sie hat dem Jünger immer vorgeworfen, seine Kälte, was ja nichts Neues war, er war ja ein exemplarischer Vertreter dieser Kältekultur. Und sie hat ihm vorgeworfen, dass er so unnahbar war und dass er seine persönliche Moral, seine Treue zu seiner Ehefrau und zu dieser anderen Pariser Geliebten, dass er die für ihr Empfinden höher gestellt hat als die Beziehung zu ihr. Also was eigentlich super interessant ist an diesem Buch oder an dieser Beziehung, ist, dass es ein einziges Ringen ist zwischen Geist und Eros. Weil der Geist spielt auch eine ganz große Rolle. Denn immer wenn sie sich fragt, warum lasse ich mir das gefallen? Warum hänge ich diesem Mann weiter an? Warum diene ich ihm eigentlich auch in so und so vielen Handreichungen als Assistentin, was ja oft so ein klassisches Problem von Schriftstellerfrauen ist? Hier kann man das genau nachvollziehen. Eine Frau, die daraus aus ihrer Erfahrungsweise genau analytisch beschreibt, warum sie das tut. Und sie sagt immer wieder, sie liebt sein Werk, sie achtet seinen Geist. Sie schätzt seine Sicht der Welt und seinen Habitus, seinen geistigen Habitus. Und das ist ein sehr starkes Motiv, aus dem man schließen kann, die Frau war zwar eine blutvolle Frau, und ich glaube nicht, dass das Zufall war mit diesem Beischlafter in Antibes und auch nicht ungewollt. Sie war eine blutvolle Frau und sie war aber auch eine intellektuell sehr prinzipienfeste Frau. Denn sie ist immer an dieser Hochachtung für den Jünger drangeblieben, egal was passiert ist. Was man weniger erfährt, ist die Besatzungszeit in Paris, was ja eigentlich auch einen auf das Buch neugierig machen würde.
Aber weil es eben danach spielt. Ne? Also die Aufenthalte in Antibes, die sind 1950 und 1951. Ja. Und darüber schreibt sie ja vor allem. Wie auch Ernst Jünger, von ihm gibt es da den Text Ein Vormittag in Antibes, den er 1960 publiziert hat, also 10 Jahre danach, auch mit der inneren Distanz dazu. Da kommt Banin auch vor und ihr Haus wird alles wunderbar beschrieben. Aber Jünger ist da eher der abgeklärte Europäer, der am Meer sich tummelt und irgendwie die Fische betrachtet und die Fischer und so, die Landeskunde betreibt. Also ein ganz klassischer Jünger-Text, der alles, was Banin uns bietet an Leidenschaft und Erotik und Versprechen, zurücknimmt. Das ist Jünger auf der einen Seite. Sie nennt ihn ja, finde ich wunderbar, die Formulierung, eine Gasflamme in einem Eisschrank. Da kann man sich was drunter vorstellen. Wobei wir Jünger in diesem Buch doch auf eine Art und Weise erleben, die er selber einem nicht erlaubt, wenn man seine Bücher liest. Er tritt in Badehose auf, sie massiert ihm die Füße. Und dass es dann tatsächlich zu einem sexuellen Akt kommt, hat ja auch damit zu tun, dass die 4 Wochen in einem Haus verbringen, kaum angezogen. Die eine auf dem Sofa, der andere daneben, außen rauscht das Meer. Ich meine, wer würde da nicht am Ende miteinander ins Bett gehen? Das ist eher so, dass das beide es sich verbieten vorher. Sie vergöttert ihn zu sehr. Sie schreibt es auch an einer Stelle. Ich kann es mir nicht vorstellen, mit ihm ins Bett zu gehen. Bei ihm ist es, dass er eine dramatische Katastrophe hinter sich hat oder zwei. Er hatte ja in Paris in der Besatzungszeit eine Liebschaft mit Sophie Ravoux, die in seinen Tagebüchern sehr ausführlich auch beschrieben wird. Und darüber kam es fast zur Trennung von seiner Frau Greta in Kirchhorst damals. Es war noch nicht Wilflingen. Also er hatte eine Fast-Ehescheidung hinter sich wegen einer Affäre und hätte sofort die nächste Affäre hinterher schieben sollen müssen, aus Sicht von Banin, die immer darauf wartet, dass er es vielleicht doch noch tut. Und das hat er eben wohlweislich nicht getan, um sich das zu ersparen. Also diese Art von Zurücknahme von ihm war eine durchaus auferlegte, während es bei ihr, so habe ich das auch gelesen, eher doch die Hoffnung war, er wird sich doch eines Tages für mich entscheiden.
Maike Tessmann schüttelt den Kopf.
Ich muss da irgendwie eingreifen in diese Art, wie jetzt über diese Liebe geredet wird, ohne dass ich jetzt sagen würde, das ist alles falsch oder sowas oder das ist ein männlicher Blick. Aber darf ich nur die 3 Sätze vorlesen, wo es um diese Szene geht? Was, so viel Hingabe meinerseits, so groß der Wunsch, Ihnen zu gefallen, um dann mit Ihrer Verachtung zu enden? Sie hatten mich gegen meinen Willen genommen und jetzt waren Sie sauer auf mich? Das ist eine sehr, sehr ambivalente Beziehung. Aber wir müssen sozusagen in dem Text dieser Frau, auch wenn es literarisch ist, erst mal ernst nehmen, dass sie sagt, sie wollte es nicht.
Und aber sie, das ist eine und Beziehung sie, von 40 Jahren.
Ich sage nur, man muss den Text trotz allem ernst nehmen.
Und, das und, ist eine Beziehung von 40 Jahren.
Richtig, habe ich auch gesagt. Nur muss man, wenn man jetzt so tut, als wäre...
Nein, man tut nicht so, sondern das war mit Ihrem Einverständnis.
Warum sagen Sie, das war mit Ihrem Eigenverständnis? Wenn sie hier schreibt, die einzige Quelle, die wir hier haben, ist Ihre, die sagt, sie wollte das nicht.
Weil es ihr zu spät war.
Sie wollte
es früher.
Wir wissen es alle nicht wirklich, aber ich möchte nur mal kurz erwähnen, nachdem Greta Jünger gestorben ist, wollte sie natürlich seine zweite Frau werden. Sie sagte auch selbst, dass sie ihn wirklich aus Liebe geliebt haben. Natürlich hat die Frau auch ein erotisches Gefühl für Jünger, sonst hätte sie ihn nicht so vergöttert und hätte sie ihn nicht so wunderschön gefunden. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber in diesem Teil, den sie da beschreibt, ist eben genau das drin, was man unter MeToo versteht, dass ein Mann einen sexuellen Kontakt mit einer Frau aufnimmt, die von ihm abhängig ist. Und sie betont, sie wussten, dass ich sie liebe. Sie wussten, dass ich es nicht ausschlagen kann. Und dann kommen sie zu mir und sind hinterher ärgerlich auf mich, dass sie mit mir geschlafen haben. Also wenn das keine paradoxe Struktur ist, dann verstehe ich nicht die Welt nicht mehr.
Das ist doch paradox. Deswegen glaube ich auch, dass dieser Text der Versuch ist, zumindest sprachlich sich von diesem Ernst Jünger zu emanzipieren. Dahin ging vorhin meine Frage. Aber ich habe jetzt abschließend, ich glaube, darüber werden wir uns nicht einig, noch ein Thema. Und zwar, Die Schriftstellerin Banin würde mich interessieren. Regt dieses Buch an, diese Autoren zu entdecken? Und jetzt reden wir nicht wieder über Ernst Jünger.
Auch wenn sie in diesem Buch jetzt sagt, dass sie keine literarischen Ambitionen hat, sondern sich tatsächlich freischreiben möchte, merkt man auch da, wie präzise sie doch Stimmungen auffangen kann, wie genau sie auch Jünger charakterisieren kann, wie sie Atmosphäre im Haus schaffen kann. Und zwar eine, finde ich, durchaus erotische Atmosphäre, an der sie natürlich beteiligt war. Also wenn man 4 Wochen im Badehöschen da rumläuft, dann ist doch klar, dass man irgendwie eine Situation auch mitschafft. Ja? Und diese Ambivalenz ist in dem Text das Interessante. Also das einerseits Wollende und das andererseits von beiden Seiten sich aus unterschiedlichen Gründen Verbietende. Und diese Verschränkung von Verbot, dass beide sich auferlegen und wollen und schwach werden, das kann man da beobachten.
Liebe ist dir verboten. Ernst Jünger und ich, die Aufzeichnungen der französischen Schriftstellerin Banin hat Alexander Pscherrer aus dem Französischen übertragen und herausgegeben. Der Band aus der Friedenauer Presse steht auf Platz 4 der SWR-Bestenliste im März. Vielen Dank.